Lohnenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Bernadette Albrecht mein Name. Ich bin die Kollegin von Deborah D'Ambruso, lebe in Leipzig und arbeite auch im Miserio-Büro in Berlin. Und uns treibt natürlich immer wieder das Thema um, wie können wir Themen der Nachhaltigkeit, Themen der Menschen im globalen Süden und auch Themen der globalen Gerechtigkeit weiter verbreiten. Und wir sind deshalb auch hier eingeladen worden, was zu diesem Thema zu machen und haben eine Weile überlegt, was wir machen und sind dann auf genau die Idee gekommen, die wir jetzt mit Ihnen heute Vormittag, in die wir eintauchen wollen. Vielen Dank, Annegret, für diesen wunderbaren spirituellen Impuls, der sehr eindrücklich war. Da hieß es, wir sind auf der Suche nach dem guten Leben für uns, unsere Familie, für Freundinnen und Freunde und ahnen doch, oft geschieht das auf Kosten von anderen in der Welt. Da steht etwas in Spannung. Wir wollen der Frage nachgehen, was diese Spannung ausmacht und warum es uns so schwer fällt, den göttlichen Auftrag, Gottes Schöpfung zu bewahren, umzusetzen. Wir spüren sie ja, diese Spannung, in unserem Umfeld, bei uns selbst vielleicht auch, bei den Menschen, mit denen wir arbeiten, im beruflichen Kontext. Warum entscheiden wir uns nicht dafür, wie Ban Ki-moon in dem schönen Zitat vorschlägt, die Welt für uns und unsere Kinder enkeltauglich zu machen? Es sind ja meine Kinder, es sind ja unsere Kinder, es sind ja unsere Enkel. Warum wollen wir diese Spannung nicht auflösen? Oder müssen wir anders fragen, können wir diese Spannung vielleicht gar nicht so leicht auflösen, wie wir denken? Ich möchte Sie mitnehmen auf einen Exkurs in die Sozialpsychologie, beziehungsweise zu einem Konzept eines deutschen Sozialpsychologen, welcher aus meiner Sicht mögliche Antworten auf diese Frage, ob wir diese Spannung vielleicht gar nicht so leicht auflösen können, geben kann. Harald Welzer, möglicherweise kennen einige ihn, hat ein Essay geschrieben, das bereits im Titel aus meiner Sicht ein Denkanstoß ist und auch ein Hinweis, in welche Richtung die Beantwortung der eben aufgeworfenen Fragen gehen könnte. Das Essay heißt, wie das Wachstum in die Welt und in unsere Seelen kam. Und da fragt man sich, Wachstum, ja, ich höre immer von Wirtschaftswachstum, die Medien berichten, wenn das Wirtschaftswachstum nicht gut ist, dann ist es eine Hiobsbotschaft, die Politik. Aber meine Seele, ich, Wachstum, ich denke doch so nicht. Welzer nutzt für die Veranschaulichung seines Ansatzes das Bild von Infrastrukturen. Wir kennen alle Infrastrukturen, materielle zum Beispiel. Materielle Infrastrukturen sind Straßen, sind Schienen, Stromnetze, Supermärkte. Dann gibt es institutionelle, Gesetze, Behörden. Und Welzer kreiert den Begriff der mentalen Infrastrukturen. Er sagt, wir haben auch in uns, in unserem Kopf Vorstellungen. Vorstellungen von Freiheit, von Glück und vom Sinn des Lebens. Infrastrukturen per se sind wichtig und sie vereinfachen das Leben tatsächlich. Sie helfen, Dinge schneller zu machen, sie helfen bei der Organisation, bei der Versorgung. Aber, und da ist der Knackpunkt bei Infrastrukturen, je mehr Infrastrukturen existieren, desto vorgegebener sind die Optionen und auch desto reduzierter sind die Optionen. Nehmen wir das Bild dieser Autobahn. Es gibt einen Weg von rechts unten nach links oben. Im Moment, was uns sofort in die Augen springt, ist es die Autobahn. Aber es könnte auch noch andere Wege geben. Es könnte früher auch noch andere Wege gegeben haben. Aber an diese möglichen anderen Optionen denken wir gar nicht mehr, die wollen wir gar nicht mehr nutzen. Zunehmend erscheint uns diese Autobahn als der einzige verfügbare Weg, um von A nach B zu kommen. Und die jungen Generationen, die kennen andere Optionen vielleicht schon gar nicht mehr, weil die nur diese Autobahn kennengelernt haben. Und wie die materielle Infrastruktur Autobahn funktioniert, so verhält es sich auch mit der mentalen Infrastruktur in unseren Köpfen. Deswegen kann man eigentlich auch von der Kopfautobahn sprechen. Und die hat einige zentrale Merkmale. Das sind Denkstrukturen und Sichtweisen, die für uns ganz normal und so selbstverständlich sind, dass wir sie gar nicht wahrnehmen. Sie hindern uns, alternative Handlungsmöglichkeiten überhaupt zu denken. Die fallen uns einfach gar nicht ein. Oder wir haben sie vergessen. Oder wir wollen sie nicht mehr in Erwägung ziehen, weil sie vielleicht nicht so komfortabel waren. Oder, um nochmal auf die junge Generation zu kommen, wir haben andere Handlungsmöglichkeiten vielleicht gar nicht kennengelernt. Sie sind sehr stabil, diese mentalen Infrastrukturen, auch wenn sie dysfunktional geworden sind, auch wenn sie also nicht mehr wirklich förderlich sind. Und welche Autobahn in unserem Kopf ist es, auf der wir mental unterwegs sind? Die globale mentale Infrastruktur, so meint Welzer, so argumentiert er auch sehr gut in seinem Essay, ist seit 200 Jahren davon bestimmt, dass wir ein Wirtschaftswachstum haben und an einen an das Wirtschaftswachstum gekoppelten Konsum unter gleichzeitiger Entkoppelung des Menschen von der Natur, von der Schöpfung. Es gibt menschheitsgeschichtlich gesehen einige Punkte, wo diese Entkopplung Mensch und Schöpfung stattgefunden hat. Da gibt es auch unterschiedliche Thesen. Die einen sagen, als der Mensch das Feuer fand. Die anderen sagten, als der Mensch sesshaft wurde. Das ist alles, hat alles seine Richtigkeit. Was aber die Industrialisierung vor 200 Jahren mit sich brachte, war eine rasante Entwicklung dahingehend, dass der Mensch die Schöpfung zunehmend kontrollierte und von dem Moment an immer nur noch in Ich, Mensch und dort Schöpfung dachte. Natur war und ist dann erhaltenswert, wenn sie dem Wirtschaftswachstum dient. Ansonsten ist es nicht relevant gewesen. Und auch die Ausbeutung von Menschen in anderen Regionen war und ist immer noch legitim, wenn sie dem Wirtschaftswachstum dient. Erst 1992 gab es so ein kleines Umdenken auf globaler Ebene mit der UN-Nachhaltigkeitskonferenz in Rio de Janeiro. Da wurde das berühmte Dreieck der Nachhaltigkeit erstmals definiert. Das besagt, dass es nicht nur um die Wirtschaft gehen kann bei globalen Belangen, sondern dass wir Menschenrechtsbelange, soziale Belange mitdenken müssen, genauso wie Belange der Schöpfung und der Natur. Und idealerweise steht das alles in einem Dreiklang, mit diesen drei Kreisen hier dargestellt, ineinander verwoben. Und obwohl wir das rein theoretisch tatsächlich damals definiert haben und die Weltgemeinschaft sich dem Ganzen verpflichtet hat, wenn wir heute in unsere Welt gucken, in der Praxis dominiert weiterhin die Wirtschaft über diese zwei anderen Sphären. Und Papst Franziskus, beschreibt es ziemlich klar in der Enzyklika Laudato Si. Er sagt, wir haben nicht zwei Krisen, wir haben keine soziale und keine ökologische Krise, sondern wir haben eine einzige komplexe sozioökologische Krise, ausgelöst durch die dritte Sphäre, die Wirtschaft und den Menschen, der sich in dieser Sphäre sehr dominant verhält. Wie konnte das geschehen? Welzer beschreibt ziemlich klar, dass mit der Industrialisierung wir einen rasanten Wohlstandsaufschwung in den industrialisierten Ländern hatten. Und eine wachsende Wirtschaft wurde zum Idealbild. Nach dem Krieg konnte man das Kriegstrauma schnell vom Tisch wischen durch Wirtschaftswachstum, der Wiederaufbau, Wohlstandssteigerung. Und mit der Wohlstandssteigerung kam eine Reduktion von Ungleichheit. Und von dem Moment an war Wirtschaftswachstum Staatsaufgabe. Man koppelte praktisch sozialen Frieden an Wirtschaftswachstum. In der Bundesrepublik sind Gesetze so gestrickt, dass Wirtschaftswachstum mit ein zentraler Punkt für politische Entscheidungen ist. Und sogar Gesetze kippen kann, wenn sie zum Beispiel im Sinne der Schöpfung sind, aber nicht im Sinne der Wirtschaft. Auch in der DDR war Wirtschaftswachstum ein treibender Faktor. Die Wirtschaft war das Schaltpult des Landes, überholen ohne einzuholen. Die Vorstellung von Wirtschaftswachstum als das globale, verbindende und handlungsweisende weltweit führt dazu, dass wir uns Menschen auch in unserem Alltag veränderten. Wir begannen, uns selbst zu optimieren. Vielleicht kennen Sie sie ja, die berühmte To-Do-Liste. Ratgeber, wie kann ich Dinge besser gestalten? Wie kann ich schneller lesen? Wie kann ich meinen Tagesrhythmus besser in den Griff bekommen? Die Industrialisierung brachte es mit sich, dass Leute begannen, sich zu qualifizieren. Das war im ersten Moment eine Befreiung, aber irgendwann wurde es zu einem Zwang. Ich muss mich mehr qualifizieren, um einen besserwertigen Job zu bekommen, um meinen Beitrag zu leisten, dass das Wirtschaftswachstum stattfinden kann. Werte zogen ein wie Selbstdisziplin, Pünktlichkeit, Effizienz. Und wenn wir auf das heutige Bildungssystem gucken, ist die Schule weniger eine Vorbereitung auf das Leben als auf den Arbeitsmarkt. Ich sehe es bei meinen eigenen Kindern. Die kommen öfter mal aus der Schule und sagen, sie haben das und das wieder gelernt. Naja, weiß ich nicht, wofür ich das brauche. Aber Themen, die die Gesellschaft gerade umtreibt, Kriege, Klimawandel, Migration, politische Debatten, soziale Ungerechtigkeit, die sie überall erleben, die werden bei uns am Abendbrotstisch diskutiert. Und dann fragen mich die Kinder, warum sprechen wir darüber nicht an der Schule? Natürlich gibt es da sowas wie Sozialkunde oder wie das heute heißt, GRW. Aber es hat keinen wirklich festen Platz und steht und fällt meistens mit den Lehrkräften, inwieweit solche Themen gut aufgefangen werden. Kurz Wirtschaftswachstum und auf individueller Ebene die Erwerbsarbeit sowie der Konsum des erschaffenen Mehrwertes sind zur Sinnstiftung des Menschen geworden in der industrialisierten Welt. Wenn wir also in dieser ganzen gesellschaftlichen Diskussion, geht es also nicht nur um weniger Konsum oder um gleichbleibenden oder wachsenden Wohlstand, sondern es geht um die Frage des Lebenssinns von Menschen in der industrialisierten Welt. Und solange Lebenssinn an Wirtschaftswachstum, an Konsum und auf individueller Ebene an Erwerbsarbeit gekoppelt ist, ist er bedroht in dieser massiv sich verändernden Welt. Das führt zu Ängsten, das führt zu alle Klauen ausfahren, um mein Leben so weiterzuführen, wie es aktuell ist. Es führt zu massivem Festhalten an meinen mentalen Infrastrukturen, an meinen Vorstellungen von Normalität. Es sei denn, man schaffte es, Menschen einen anderen Sinn nahezubringen. Wie kommt es nun, dass diese Kopfautobahnen so fest in unseren Köpfen sind? Es gab einige historische Ereignisse. Das erste hatte ich schon kurz gesagt, der Zweite Weltkrieg, aber auch mit der Wende. Die Antwort auf die Wende war nicht, sich gesellschaftlich zu überlegen, wie wollen wir in unserer Gesellschaft jetzt ein gutes Leben führen mit dem Scheitern der DDR. Die Antwort auf das Scheitern der DDR war Wirtschaftswachstum und Materialismus und Konsum. Bei Corona übrigens das Gleiche. Da wäre es eine Chance gewesen, die Wirtschaft verharrte. Und es wäre eine Chance gewesen, in andere Sphären einzudringen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber sobald Corona eingedämmt war oder kontrolliert war, ging das Wirtschaftswachstum und die Ankurbelung des Konsums wieder los. Werbung. Werbung beballert unsere mentalen Infrastrukturen täglich. Von früh bis spät. Sie setzt auf alle Kenntnisse der Psychologie, auf alle Finessen und Tricks. Links und rechts, ich habe Ihnen ein altes Werbebild mitgebracht und ein neues Werbebild mitgebracht. Bei beiden geht es um Werbung für Autos. 1971 war es praktisch eine direkte Werbung mit etwas Materiellem, wie zum Beispiel dem Auto. Stehst du über den Dingen? Die Werbung muss sich heutzutage was anderes überlegen. Es ist nicht mehr so en vogue, mit dem Auto über den Dingen zu stehen. Also entwickle ich Konzepte, mit denen ich den Menschen weiß machen möchte, ich könne mit einem Autokauf die Umwelt retten. Medien bestärken unsere mentalen Infrastrukturen. Die sozialen Medien sind voll von irgendwelchen dubiosen Coaches, die uns weismachen wollen, gebt mir euer Geld und ich bringe euch bei, wie ihr in kürzester Zeit so viel Geld machen könnt, dass ihr glücklich bis ans Lebensende seid, dass ihr frei seid, dass ihr reisen könnt, Besitz haben könnt. Und auch die Printmedien, und da polarisieren, ich möchte kein Medium konkret rausgreifen. Alle Medien direkt und subversiv polarisieren auf die eine oder andere Weise. Ich habe hier eine Schlagzeile genommen, die vielleicht zeigt, was das ganze Dilemma ausmacht. Hier wird der Lebenssinn eines Menschen in der industrialisierten Welt, sein Job, gegen die klimabedingten Veränderungen, die Grundlagen für den Erhalt der Schöpfung sind, also das Überleben von uns allen Menschen auf der Erde und nicht nur allen Menschen, sondern allen Tieren und allen Pflanzen, gegeneinander ausgespielt. Und wenn wir jetzt ganz böse sind, können wir sagen, also wenn das Klima und der Planet kollabiert, dann brauchen die Menschen in Deutschland auch keine Jobs mehr. Es zeigt, dass wir uns bewusst machen müssen, dass wir alle Hemmfaktoren in uns tragen, die uns Menschen nicht dienlich sind, sondern eher dem Mammon. Dass wir einem Lebenssinn aufsitzen, der uns Menschen nicht gut tut. Aber nicht nur uns Menschen, sondern auch unseren Mitgeschöpfen nicht. Erst mit diesem Verstehen können wir dann versuchen, behutsam andere Formen des Lebenssinns zu entwickeln. Andere Verhaltensmuster zu entwickeln, die Spannung vielleicht nehmen, die Mut machen, die vielleicht auch den Planeten in unseren Lebensmittelpunkt setzen. Kurz, es muss darum gehen, Angebote eines neuen Sinns zu machen. Und was kann dieser neue Sinn sein? Wo kommt er her? Da gibt es viele Quellen. Wir können auf uns bereits bekannte Konzepte von Lebenssinn und Normalität zurückgreifen. Vielleicht welche, die wir in uns tragen, aus vergangenen Zeiten. Ich erinnere mich, ich bin auch in der DDR groß geworden, wenn auch nur bis zu meinem 13. Lebensjahr. Da gab es viele Seitenstraßen und viele Verhaltensweisen, die aus der heutigen Sicht undenkbar sind, die aber, wenn man sie sich heute anschauen würde und wieder so praktizieren würde, sehr nachhaltig waren. Wir können in andere Regionen der Erde gucken. Es gibt Konzepte von Lebenssinn von sehr vielen indigenen Völkern in verschiedensten Bereichen der Erde. Wir können in die Bibel schauen, was dort steht. Wir können neue entwickeln und wir können auch einfach ganz simpel schauen, was uns die Glücksforschung und auch die Forschung mit alten und sterbenden Menschen schon ganz lange immer und immer wieder bestätigt. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen, positiven Zusammenhang zwischen wachsendem materiellen Wohlstand und wachsender Zufriedenheit. Im Gegenteil, wenn ich eine Wohlstandsstufe, ein Wohlstandslevel erreicht habe und überschreite, sinkt die Zufriedenheit. Sobald ich also in einen Überkonsum gehe, einen Überwohlstand habe, beginne ich sogar suchtähnliche Verhaltensmuster auszubilden. Ich habe jetzt gerade das Neueste, jetzt bin ich glücklich. Aber die Leute um mich herum haben auf einmal das nächste Handy oder die nächsten schicken Turnschuhe oder das nächste schicke Auto. Jetzt muss ich wieder nachlegen, dass ich auch dahin komme. Und erst wenn ich auf dieser Stufe wieder stehe, fühle ich mich wieder glücklich. Und sobald sich das wieder ausgehebelt hat in der rasanten Geschwindigkeit dieser Welt, falle ich wieder ins Unglück. Es gibt ein Level, und das ist eine minimale existenzielle Versorgung unseres Lebens und ein Level von Wohlstand, das wir, sobald wir es überschreiten, uns unglücklich macht. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Wohlstand, aber das muss ein gesundes Maß sein. Es geht also nicht um irgendwelche Verzichte, sondern einfach um ein gesundes Maß an Wohlstand in einer intakten Umwelt. Und dann braucht der Mensch vor allem eins, Gemeinschaft, sich sinnvoll fühlen, sich wertgeschätzt fühlen, sich anerkannt fühlen, das Gefühl zu haben, dass andere ihn wahrnehmen, andere ihn verstehen. Und all diese vier Aspekte, die versucht unsere mentale dominierende Infrastruktur Wirtschaftswachstum uns immer zu vorzugaukeln. Ne? Du bist was ganz Besonderes und gehörst zu einer ganz coolen Gruppe, wenn du dieses Handy oder diese Turnschuhe hast. Also Gemeinschaftssinn. Ne? Werbung haben sie gerade gesehen. Du schonst die Umwelt, wenn du den Toyota kaufst. Wenn du eine gute Ausbildung hast, dann kriegst du einen gut bezahlten Job, dann kannst du dir was leisten, dann bist du wer. Die Wertschätzung über das Monetäre und gut bezahlte Jobs. Und auch dieses Gesehenwerden. Ich sehe dich und biete dir eine ganz einfache Antwort auf hochkomplexe Probleme an. Tendenzen, die wir gerade auch in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Aber diese eigentlichen Wünsche hier, die bekannt sind aus allen Forschungszweigen der Glücksforschung, die liegen eben jenseits von Wirtschaftswachstum und Konsum. Und diese Wünsche müssen in uns und auch um uns herum Raum gewinnen und Raum bekommen. Und diesen Raum, den wollen wir uns jetzt nehmen. Hier mit Ihnen in Ihren Tischgruppen. Gehen Sie also gerne in den Austausch und ins Gespräch miteinander.
Schönen guten Morgen auch nochmal von mir. Ich bin Deborah D'Ambruso. Ja, auch wenn einige von Ihnen in den Gruppen noch diskutieren und sprechen, hoffe ich, dass Sie einen guten Austausch hatten. Und wenn Sie noch das Bedürfnis haben, weiter zu diskutieren, können Sie das ja vielleicht auch an anderer Stelle machen. Ich möchte jetzt mit diesem Bibelzitat weitermachen. Prüfet alles und behaltet das Gute. Dieses Zitat stammt aus dem ersten Thessalonikerbrief des Apostels Paulus. Und das Zitat ist die diesjährige Jahreslosung der Ökumenischen Gemeinschaft für Bibellesen. Und ich finde, das passt sehr gut zu unserem Thema heute. Denken Sie vielleicht einmal auch nochmal zurück, was Sie jetzt eben gerade in der Kleingruppe auf Ihre Karten geschrieben haben. Wenn Sie eben prüfen, was macht mich glücklich, wann fühle ich mich lebendig und wann fühle ich mich verbunden mit Gott, mit der Schöpfung, mit der Natur oder auch eben mit meinen Mitmenschen. Was ist das Gute in meinem Leben? Und ja, wir könnten diesen Auftrag zu prüfen eben auch darauf beziehen und das mitnehmen und uns fragen, was dient mir wirklich in meinem Leben, was darf bleiben und was kann ich eigentlich loslassen und könnte gehen. Das Bild kennen Sie vermutlich oder die meisten von Ihnen. Es ist das Miserio-Hungertuch von 2016, 2017. Und es ist ein Bild des nigerianischen Künstlers Chidi Kwubiri. Und es trägt den Titel Ich bin, weil du bist. Und ich denke, die meisten von Ihnen kennen es eben. Wir sehen hier zwei Menschen, von denen wir nicht erkennen, ob sie Mann oder Frau sind. Wir erkennen nicht, wo sie genau herkommen. Wir sehen nur, dass sie verbunden sind, indem sie sich gegenseitig die Arme auf die Schultern legen. Und dieses Symbol von sich gegenseitig die Arme auf die Schultern legen, das ist so, ich trage dich gegenseitig, ich spüre dich, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und der Titel Ich bin, weil du bist, das ist eine freie Übersetzung der Philosophie des Ubuntu aus dem südlichen Afrika. Und das drückt eine Philosophie der Menschlichkeit und Verbundenheit aus, wie man eben auch wirklich sehr gut in dem Bild erkennen kann. Und wir Menschen existieren eben nur in der Verbindung mit unserem Nächsten, mit einem anderen Menschen. Ja, und wie wir aber eben gehört haben, ist spätestens seit der Industrialisierung Mitmenschlichkeit nicht mehr der Maßstab, nach dem wir unser Leben in erster Linie leben und gestalten. Und dieses Ich bin, weil du bist, das findet sich, wie gesagt, im Ubuntu, aber das findet sich eigentlich in jeder anderen großen Religion und natürlich auch im Christentum mit der Nächstenliebe oder eben aber auch der Gottesebenbildlichkeit. Jeder Mensch, jeder einzelne von uns ist nach dem Abbild Gottes geschaffen und gleich wertvoll. Und wenn wir aber eben schauen, unser aktuelles Wirtschaftssystem beruht schlussendlich darauf, dass wir die Natur und auch andere Menschen ausbeuten, die einfach unter ja, schwierigen Bedingungen arbeiten müssen. Ich möchte Ihnen noch ein Bild zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch alle kennen. Vor 10 Jahren wurde die Enzyklika Laudato Si veröffentlicht. Also das passt natürlich auch wunderbar hier zu unserem Treffen heute. Wir sehen hier auf diesem Bild, auf dieser Karikatur, Papst Franziskus, der an einem Fabrikschornstein hängt, sich da abseilt und gerade ein Banner aufgehängt hat und auf dem steht Schöpfung bewahren. Und hinten sehen wir eine Gruppe von Menschen, die sind alle so ein bisschen in Grau gekleidet, aber also soll wahrscheinlich irgendwelche Wirtschaftsvertreter symbolisieren. Und da sagt eine Person, es ist nicht irgendein Typ in weißen Klamotten. Und dieser Spruch, es ist nicht irgendein Typ in weißen Klamotten von Seiten der Wirtschaft, weist auch so ein bisschen darauf hin, wie wichtig die Enzyklika Laudato Si 2015 war, natürlich auch immer noch ist, aber was für einen großen Widerhall sie eben auch außerhalb der Kirchen gefunden hat und wie groß die Resonanz war. Und ich würde sogar sagen, im Außerkirchlichen war die Resonanz größer, also bei Umweltverbänden und Nichtregierungsorganisationen. Ich sehe, das Bild ist irgendwie wieder weg. Da ist es wieder. Laudato Si wurde irgendwas? Okay. Laudato Si wurde eben, wie gesagt, 2015 veröffentlicht und das Datum im Sommer, am 18. Juni 2015, um es genau zu sagen, das war sehr bewusst gewählt vom Papst. Es war vor der UN-Konferenz, wir hatten vorhin schon eine UN-Konferenz, nämlich die in Rio 1992. Und diese UN-Konferenz 2015, die ist auch sehr wichtig in New York. Und wir werden gleich schauen, was dort verabschiedet wurde. Und der 18. Juni war auch vor dem Pariser Klimaabkommen im Dezember, Ende 2015, wo das viel beschworene 1,5-Grad-Ziel veröffentlicht wurde. Also 2015 gab es viele politische Konferenzen und Entscheidungen, die einfach jetzt in der gesamten Nachhaltigkeits-Klimaschutz-Diskussion eine große Rolle spielen. Und es war im Vorfeld klar, dass eben die UN auf der Konferenz globale Ziele zur Nachhaltigkeit oder eine Strategie veröffentlichen würde. Und der Papst hat also das Datum gewählt, um sich nicht nur einzumischen, sondern einfach mit dem Wunsch und der Hoffnung, die Diskussion auf diesen zwei Konferenzen auch wirklich aktiv damit zu beeinflussen. Laudato Si kennen Sie alle, trotzdem wollen wir noch mal so ein paar wesentliche Aussagen uns anschauen. Erstmal ist mit der Enzyklika einfach jeder angesprochen, nicht nur wir Christen oder Katholiken, sondern jeder Mensch, der auf der Erde wohnt. Ja, wir haben das vorhin auch schon kurz gehört, der Papst verbindet eben die soziale Frage mit der ökologischen Frage. Und die sind einfach untrennbar miteinander verbunden, weil so wie wir leben und die Natur ausbeuten, hat immer auch soziale Implikationen für andere Menschen. Hört sich sehr offensichtlich an, aber manchmal muss man ja auch das Offensichtliche irgendwie nochmal deutlich machen. Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle. Wir leben alle auf dieser einen Erde. Ja, und nochmal so der Appell, wir Menschen sollen erkennen, das Leben ist ein Geschenk des Schöpfers. Und darin natürlich schwingt mit, dass wir dieses Geschenk damit auch gut umgehen müssen oder sollen. Ja, die Erde eben pflegen, wir haben vorhin auch aus der Schöpfungsgeschichte gehört, und eben nicht ausbeuterisch untertan machen. Also Naturzerstörung und Ausbeutung sind nicht legitim und nicht gottgewollt. Ja, ganz wichtig eben auch, dass der letzte Zweck der anderen Geschöpfe nicht wir sind. Also die Schöpfung wurde nicht geschaffen für uns, sondern sie ist einfach ein, wir sind Teil der Schöpfung und die Natur und die Tiere auch. Und deshalb nutzt der Papst eben auch ein anderes Wort. Er benutzt das Wort Mitwelt, um das nochmal deutlich zu machen. Weil bei Umwelt haben wir eben diese Trennung von wir auf der einen Seite und die Natur auf der anderen Seite. Aber das ist ja überhaupt nicht trennbar. Wir sind Teil der Schöpfung. Ja, und ganz wichtig und irgendwie für mich fasst es das alles zusammen. Alles hängt eben mit allem zusammen. Wir können die Probleme der Welt nicht isoliert betrachten, sondern müssen immer alles, alles in Verbindung zueinander setzen, was es aber natürlich auch nicht einfacher macht. Ich hatte eben schon die UN-Konferenz angesprochen in New York, die Papst Franziskus so sehr im Auge hatte mit seinem Veröffentlichungsdatum. Und hier sehen Sie nochmal ein Bild der Nachhaltigkeitsziele rechts, die eben dort auf der UN-Konferenz beschlossen wurden. Ich denke, Sie kennen das alle. Ich werde die jetzt auch nicht einzeln nochmal vorlesen, die 17 Ziele, vielleicht nur ein paar irgendwie, um rauszugreifen. Das erste Ziel ist keine Armut. Dann das 17. Ziel, da geht es um Partnerschaft für die gemeinsamen Ziele, Zusammenarbeit. Ziel 13, Climate Action, also um etwas gegen den Klimawandel zu tun, sauberes Wasser, Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung. Auf Deutsch sprechen wir da immer von den Nachhaltigkeitszielen. Ich finde den Begriff gerade mit der Bedeutung, die das Wort Nachhaltigkeit hat, ein bisschen irreführend, weil ich finde, es ist einfach viel mehr Nachhaltigkeit, beziehen wir ja doch meistens irgendwie so auf den Umweltbereich, aber es meint eben noch viel mehr. Links daneben sehen wir die sogenannte Laudato Si-Blume. Die ist noch gar nicht so alt, dass man versucht hat, so ein Bild zu schaffen, analog eben zu den Nachhaltigkeitszielen. Und da sehen wir eben auch nochmal Schrei der Erde, Schrei der Armen, aber auch Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eins der sieben Hauptziele von Laudato Si. Hier auch nochmal eine Darstellung, das können Sie jetzt alles nicht lesen, ist aber auch nicht so wichtig. Ich wollte Ihnen einfach nur mal dieses Bild zeigen, weil man da nochmal die Laudato Si-Ziele mit denen der Nachhaltigkeitsziele gegenübergestellt hat. Und das ist, finde ich, auch nochmal einfach ziemlich eindrücklich, um zu sehen, dass die Dokumente beide sehr, sehr, sehr viele Überschneidungen haben. Eben einmal ein Dokument aus dem kirchlichen und einmal ein weltlich politisches Dokument. Wenn Sie Interesse daran haben, dann können wir Ihnen da auch gerne die Quellen nochmal geben. Man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, welchen Einfluss haben wir überhaupt als Kirche oder hat Kirche? Und sind Kirche und Religion bei diesen großen Fragen überhaupt relevant? Und man kann da natürlich jetzt auf der moralischen oder ethischen Ebene argumentieren und erläutern, aber man kann sich auch Zahlen angucken und die sprechen für sich. Das ist jetzt einfach nur mal eine Zahl für Deutschland. Die Caritas, unser katholischer Wohlfahrtsverband, hat rund 25.000 Dienste und Einrichtungen mit ungefähr 740.000 Mitarbeitenden. Jetzt können Sie sich das nochmal doppelt vorstellen, ungefähr für die Diakonie und auch die nichtkirchlichen Wohlfahrtsverbände, wobei die jetzt hier nicht so die große Rolle spielen. Dann die Frage von Land. Also haben wir überhaupt relevante Zugänge zu Land, wo wir irgendwie uns anders verhalten könnten? Die Zahlen sind immer ganz schwierig. Also wenn man so anfängt zu suchen, es gibt eine Wissenschaftlerin, die versucht, global für Kirche diese Zahlen irgendwie in Grafiken zu bringen. Und das ist immer sehr grob und nur ungefähr. Das sind jetzt die Zahlen für Deutschland. Hier hat die katholische Kirche schätzungsweise 72 Millionen, Entschuldigung, das sind die Zahlen für global, also 72 Millionen Hektar weltweit. Und in Deutschland ist die katholische Kirche aber tatsächlich der größte private Landeigner. Ich vermute, dass das im Bistum Erfurt nicht so unbedingt zutrifft, aber ich weiß es nicht, vielleicht. Ja, doch, okay, doch. Das haben Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört. Die Kirche, also die beiden großen Kirchen, katholisch-evangelisch, sind nach dem öffentlichen Dienst der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Und auch da hat man natürlich, das ist schlussendlich, ist es einfach Macht, die man dadurch hat. Und das sind rund 1,8 Millionen Beschäftigte, um die es da dann geht. Und natürlich die ganzen Institutionen, die dahinter stehen, das ist Ihnen ja allen klar. Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kirchen, alle anderen Immobilien, aber auch Wohnimmobilien, die Kirche besitzt und über die wir eben Zugang haben. Also über all diese Dinge kann Kirche, man kann das Wort Macht benutzen, Macht ausüben, man kann aber auch sagen Vorbildfunktion. Also wenn Kirche in diesen Bereichen Dinge umsetzt, dann betrifft es sehr viele Menschen nehmen das wahr und wir haben einfach eine ziemlich große Reichweite. Zweitgrößter Einkäufer, ich denke, das ergibt sich eben auch durch die anderen genannten Zahlen. Also Beschaffung ist einfach ein ganz großes und wichtiges Thema. Ja, ist Kirche sich dieser Verantwortung bewusst? Ich würde sagen, ja. Sie sehen hier die Broschüre, die sozusagen 2018 rauskam und den Inhalt von Laudato Si, würde ich jetzt sagen, runtergebrochen hat auf die Ebene der Bistümer und was das konkret bedeutet. Die Deutsche Bischofskonferenz fokussiert sich hier auf 10 Ziele, 10 Bereiche. Da kommen im Grunde genommen die ganzen Sachen vor, die wir auch schon angesprochen haben. Sie haben das sicherlich alle schon mal gelesen, also oder auch nicht. Bildung, Liturgie, Gebäudemanagement, Einkauf, Beschaffung, Land und so weiter. Was ich nochmal spannend und wichtig finde, ist, was in der Präambel in dieser kleinen Broschüre steht, dass dort nochmal ganz deutlich gemacht wird, wo die Kirche sich verortet. Also eben an der Seite der Armen, Schwachen und Benachteiligten, ob nun in Deutschland oder im globalen Süden, wo die Auswirkungen natürlich unseres Lebensstils ganz andere sind. Und es steht doch auch dort auch explizit drin, dass sie die Ziele der Agenda 2030, also die 17 Nachhaltigkeitsziele, aktiv mittragen. Und es heißt dann noch weiter, und da kommen wir jetzt, sind wir wieder bei den mentalen Infrastrukturen, unsere Gesellschaft muss sich von Denk- und Handlungsweisen, die auf der Ausbeutung von Menschen, Mitgeschöpfen und natürlichen Ressourcen beruhen, verabschieden. Also, ziemlich deutlich. Die Broschüre ist, wie gesagt, 2018 rausgekommen, also 3 Jahre nach Laudato Si. Es hat ein bisschen gedauert, aber trotzdem, glaube ich, ist seitdem viel passiert. Aber wir wissen, glaube ich, alle, dass da auch noch sehr viel Luft nach oben ist. Und wir haben ja vorhin gehört, was eben einer der Gründe dafür sein kann, warum uns dieser Wandel auch als Christen, die wir ja eigentlich andere Texte haben, die uns anders motivieren sollten, warum uns das allen eben einfach so schwer fällt. Ich habe jetzt hier nochmal so ein paar konkrete Dinge, die passiert sind, seit 2015. ganz links unten, das ist einmal die Startseite der Laudato Si Action Plattform. Das ist eine Seite vom Vatikan, wo zum Beispiel, also die versuchen da global so ein bisschen Dinge zu sammeln, Papiere, die irgendwie veröffentlicht wurden. Können Sie sich vorstellen, da ist einiges, aber eben natürlich auch nicht alles, wenn wir uns global die katholische Kirche anschauen. Aber da findet sich zum Beispiel auch diese Laudato Si Blume oder diese Gegenüberstellungen mit den Nachhaltigkeitszielen. Ökofair vor Ort, das ist hier das Beispiel aus dem Bistum Erfurt, das Sie sicherlich alle kennen. Dann erschien 2021 ganz rechts hier zu sehen der erste Klima- und Umweltschutzbericht der Deutschen Bischofskonferenz, wo man die Bistümer alle angefragt hat, die Umweltreferenten, soweit ich weiß, doch mal bitte einzuschicken, was denn so in den Bistümern passiert. Ich finde, das ist ganz spannend zu lesen und man kriegt auch Ideen und Impulse, aber da ist bei weitem nicht alles drin, was irgendwie passiert. Also wie gesagt, die vielen kirchlichen Einrichtungen der Caritas, wo auch eben ganz viel gemacht wird, die tauchen da in Gänze ja so auch gar nicht auf. Die katholischen Schulen sind alle mit dabei, aber jedes Bistum hat natürlich auch andere Dinge irgendwie zurückgemeldet, einen anderen Fokus vielleicht gelegt. Oben links sehen Sie das Titelblatt von einem Kalender. Das ist der Kalender zur Schöpfungszeit von einem ökumenischen Netzwerk. In diesem Frühjahr hat das Netzwerk, das heißt Eine Erde, das ist zusammengegangen aus zwei Netzwerken. Es ist ein bundesweites ökumenisches Netzwerk, das Bistum Erfurt ist auch Mitglied. Und hier in Erfurt hat auch die Auftaktveranstaltung für dieses Netzwerk stattgefunden. Und Eine Erde gibt eben jedes Jahr zur Schöpfungszeit diesen Kalender raus mit ganz vielen Ideen und Impulsen um die Schöpfungszeit, so wie es, ich glaube, das ist das erste Ziel der Handlungsempfehlungen der DBK, also Schöpfung in der Liturgie zu verankern. Also da findet man da ganz viele Ideen und Impulse. Kennen Sie sicherlich auch, dass dieses Heft, diese Broschüre des Erfurter Katholikenrats, wo auch man entlang der 10 Handlungsempfehlungen nochmal konkrete Tipps und Hinweise gibt oder auch was eben schon im Bistum Erfurt passiert, eben mit diesen lokalen Bezügen. Von der Caritas haben wir jetzt auch schon einiges gehört. Die ist einfach ein großer, wichtiger Akteur in Deutschland. Und die Caritas hat sich vorgenommen, das sehen Sie oben rechts, bis 2030 klimaneutral zu werden. Es gibt auch einige Bistümer, die sich Klimaneutralität in einem bestimmten Zeitraum irgendwie auf die Fahne geschrieben haben. Und eben die Caritas auch. Und bei der Caritas finde ich es oft ganz spannend, dass sie in ihren Kampagnen unser Leben hier mit dem globalen Süden verbinden. Also wir sehen dort eben eine Kampagne, da geht es um das Klima, um Klimaschutz. Und links ist eine Frau, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, da steht eben, was mich aus meiner Heimat vertrieben hat, das Klima. Und dann sehen wir eben hier rechts eine ältere Dame aus Deutschland, die eben, ja, die auch unter dem Klimawandel leidet und ja, vielleicht nicht genug Geld hat zum Heizen oder was auch immer. Und oben links habe ich das habe ich online gefunden. Ich hoffe, das stimmt so. Das ist eine Kampagne hier aus Erfurt, wo ich gelesen habe, dass auch das Bistum das unterstützt. Da geht es eben darum, mehr Bus und Bahn im ländlichen Raum. Da kann man online, glaube ich, noch, kann man sich online noch beteiligen. Nicht mehr. Nicht mehr, okay. Ah, sehr gut. Dann hoffen wir, dass das Erfolg hat. Hier nur noch mal ein paar weitere Bilder aus dem Bistum Erfurt. Das ist alles von Ökofair vor Ort. Zum Beispiel die Pfadfinder, die sich vorgenommen haben, eine Kluftbörse einzurichten. Hier nochmal ein Beispiel aus dem Bistum Dresden, vielleicht kennen Sie die, das ist die Ökokirche in Deutzen. Und da versucht man die Kirche wirklich zu öffnen und als einen Ort wahrzunehmen für eben nicht nur die Christen, sondern auch alle Deutzener und Menschen, die da im Umfeld wohnen. Und die Kirche, der Garten, alles, was dazugehört, Gemeinschaftsarbeit eben im Garten, sollen Ort sein zum Kennenlernen und eben für Gemeinschaft. Etwas, was Sie ja vielleicht in der kleinen Gruppe mit den Karten auch gemerkt haben, dass uns das einfach fehlt. Und ich finde, hier wird auch nochmal so ganz schön deutlich die Verbindung, die Papst Franziskus in Laudato Si macht, also Soziales und Ökologisches, das zu verbinden. Und hier nochmal ein anderes Beispiel im Roncalli-Haus im Bistum Magdeburg. Gibt es das Umweltmanagement, die sind nach dem Grünen Hahn zertifiziert. Oder hier rechts sehen wir einen Pfarrer aus Gera, wo die Pfarrei Station ist für Teilauto. Und ich weiß, dass auch bei Ihnen im Bistum noch viele andere Dinge laufen. Das waren jetzt nur die Sachen, die ich so unmittelbar online gefunden habe. Einfach nochmal als Impulse, als Ideen. Also Schöpfungsverantwortung kann aus unserer Sicht eine ganz große Chance sein für Kirche, auch wenn wir dieses ganze Thema Kirchenentwicklung anschauen, weil eben Schöpfungsverantwortung nicht isoliert funktioniert. Es hängt eben alles miteinander zusammen. Und Schöpfungsverantwortung kann ein Anknüpfungspunkt sein, um soziale Themen mit einzubeziehen, ob jetzt nur in der Gemeinde oder über den Sozialraum einfach hinaus. Und ich möchte so enden, wie ich angefangen habe, nämlich mit einem Hungertuch von Miserior. Das ist vielleicht ein bisschen weniger bekannt. Das ist von 2019, 2020 und ist von dem Künstler Uwe Abhold, der kommt aus Schleswig-Holstein. Und der ist auch in Erfurt gewesen und hat einen Workshop dazu gemacht, weil wir 2019 die Fastenaktion in Erfurt eröffnet hatten und hat da einen Malworkshop gemacht, wo Teilnehmende ihr eigenes Hungertuch gestalten konnten. Und in der Mitte des Hungertuches sehen Sie ein kleines Haus und das soll das Haus aus Laudato Si sein. Und Sie sehen an der rechten Seite, am rechten Rand, da ist das Haus noch offen. Und das passt zu dem Impuls, den wir gehört haben von Annegret Rohde. Das Haus ist eben noch nicht fertig. Es muss weiter daran gearbeitet werden. Wir alle müssen weiter daran arbeiten. Und gleichzeitig ist es offen. Also es ist offen für alle. Offen für uns Menschen und für die Natur. Und wir können eben weiter am achten Tag arbeiten und dieses Haus, dieses gemeinsame Haus zusammen weiterbauen. Und dann sehen wir um das Haus herum noch diesen goldenen Kreis. Und damit wollte Uwe Abhold Hoffnung und Zuversicht symbolisieren und einfach den Glauben, der uns Christen bei dieser Aufgabe, die wir einfach haben, der uns trägt und der uns behütet und der einfach bei uns ist. Also am achten Tag, können wir gemeinsam noch arbeiten. Also auch hier eben nochmal, alles hängt mit allem zusammen und die Verbindung von uns Menschen untereinander und zu unserer Mitwelt, das ist einfach das, wo Kirche ganz viel beizutragen hat und auch das Thema Demokratie und Menschenrechte. Sie kennen wahrscheinlich alle die Studien, die besagen, dass Einsamkeit ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn es um Demokratiegefährdung geht. Und die Einsamkeit hat einfach in den letzten Jahren stark zugenommen. Da spielen die sozialen Medien, da spielt das Internet eine ganz große Rolle, aber auch viele andere Faktoren. Vereinzelung, dass man eben vielleicht nicht mehr alle so in Familienstrukturen oder so zusammenleben. Und ich sehe da eine ganz große Chance für Kirche, diese ökologische und die soziale Frage zu verbinden und kirchliche Orte die wir einfach haben. Also wir haben ja als Kirche diese ganz große Chance, wir haben Orte, wir haben Räumlichkeiten, wir können die öffnen als Orte, ja, wo Menschen sich begegnen können und eben dieses Grundbedürfnis, was wir eben alle haben, also das, was uns eben eigentlich glücklich macht, nicht der Konsum, sondern die Begegnung mit anderen, dass wir das da irgendwie ermöglichen.
Ja, wir sind jetzt am Ende unseres Impulses für den heutigen Vormittag angekommen. Vielleicht konnten wir Ihnen ja einige Anregungen geben. Vielleicht konnten Sie auch einige Erkenntnisse mitnehmen. Bevor Sie dann nachher in den Konferenzteil gehen, fragen Sie sich vielleicht, und nun? Ja, dieses und nun ist für jeden letztendlich von uns offen. Niemand hat eine konkrete Antwort, aber es gibt umso mehr Vorschläge. Vorschläge, wie wir die Schöpfung bewahren können, Vorschläge, wie wir alternative Handlungen und Verhaltensweisen uns überlegen können. Sich mit diesen zu beschäftigen und dann konkret zu überlegen, was für Sie in Ihrem jeweiligen pastoralen Kontext passend ist, dazu möchten wir Sie nach diesem heutigen Tag einladen. Wir haben dazu verschiedene Vorschläge. Zum einen werden Sie nach dieser Veranstaltung von Herrn Höfenhaus eine E-Mail bekommen. Da ist eine ganz große Linkliste drin, eine PDF, wo zu all diesen Themen, die auch die Bischofskonferenz in ihren Handlungsempfehlungen runtergebrochen haben, Links drin sind. Da können Sie Anregungen bekommen. Sie bekommen es extra nicht ausgedruckt, sondern als PDF, dass Sie die Links dann auch sofort aktiv mit anklicken können. Wir als Miserior stehen zur Verfügung und können Impulse geben, können Gemeindetage mit Ihnen gestalten, können zu Ihnen kommen, um zu diesen Themenfeldern zu arbeiten. Wir haben auch ein ganz tolles Medium, was seit vielen Jahren, seit 2015 in Deutschland zirkuliert. Wir haben eine Ausstellung, die nennt sich Glänzende Aussichten, Karikaturen zu Klima, Konsum und anderen Katastrophen. Hier haben wir namenhafte Karikaturisten aus Deutschland gefragt, uns Bilder zu erstellen zu Themen der Nachhaltigkeit, zu Themen globaler Ungerechtigkeit, zu Themen der Schöpfungsbewahrung. Diese Ausstellung kann kostenlos entliehen werden für Schulen, für Gemeinden, für Volkshochschulen, für Stadtbibliotheken. Über so eine Ausstellung kann man auch als Gemeinde oder im Schulkontext oder in welchen Kontexten Sie auch immer arbeiten, ins Gespräch zu diesen Themen kommen. Die Karikaturenausstellung. Genau, und zu guter und bester Letzt haben Sie mit dem Projekt Öko und Fair vor Ort hier direkt was sehr, sehr Konkretes im Bistum. Und da möchte ich dich bitten, vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu sagen. Das Projekt,
Öko Fair vor Ort war praktisch eine Antwort auf die Beschäftigung mit Laudato Si, weil man sich ja dann fragt, und was jetzt? Und das Projekt möchte einfach einladen, wer sich mit diesem Thema beschäftigen will. Also wie geht sozialökologische Transformation, wie geht das konkret? Dafür will das Projekt so ein Geländer sein, einfach dieses Thema zu setzen in den Gruppen, in ihrer Pfarrei, je nachdem, wer sich sozusagen dafür interessiert, wo Menschen zusammenkommen, einen Gesprächsanlass zu bieten, miteinander zu schauen, was kann hier bei uns funktionieren, was machen wir sowieso schon, was wäre leicht umsetzbar. Und ja, was können wir uns als Aufgabe miteinander als Gemeinschaft vornehmen? Dazu bietet das Projekt Anregung und wir kommen konkret vor Ort, überlegen mit Ihnen gemeinsam, was gehen kann. Es gibt Kriterien, ökologische und soziale Kriterien, also dass man wirklich ins konkrete Handeln kommt. Und die Erfahrung ist, wenn man einmal losgegangen ist und mit dieser Brille durch die Welt geht, dann ergibt sich häufig ein Schritt nach dem nächsten. Und was sich nebenbei auch ergibt, ist, dass dann viele sagen, ja, aber das machen wir doch schon. Ja, und es gibt diesen Spruch, Schuster, oder das Klappern gehört zum Handwerk. Wir brauchen gute Geschichten von Menschen, die einfach schon anders handeln und die genau das in ihrem Alltag leben, ganz selbstverständlich. Also für die Nachhaltigkeit und eben der Blick über den Tellerrand zu ihrer Normalität geworden ist. Und in diesem Projekt möchten wir eben auch darüber erzählen. Ich lege dann die Sachen da drüben hin, da können Sie mal reingucken, aber Sie können auch auf bistum-erfurt.de/ökofair schauen. Da haben wir einen Jahresbericht, bringen wir eben seit 3-4 Jahren gibt es dieses Projekt. Jedes Jahr bringen wir einen Jahresbericht raus, 2024, wo wir einfach von den Gruppen erzählen über das, was sie tun. Also wir fragen, was macht ihr konkret? Und dann ist es die Glasflasche oder das mitgebrachte Geschirr zum Gemeindefest. Also es sind wirklich sehr konkrete Beispiele, wo man sich anregen kann und wo man sieht, was es für Möglichkeiten gibt. Was ich schön finde an dem Projekt, ist immer wieder zu merken, dass man nicht alleine unterwegs ist. Wir tragen, also Träger dieses Projektes ist der Katholikenrat des Bistums Erfurt, der BDKJ, die Hauptabteilung Pastoral. Wir haben das Eine Welt-Netzwerk als Partner mit dabei und das Ökoherz Thüringen. Also auch das sind, wir sind miteinander vernetzt. Wir merken, gesellschaftliche Akteure haben genau das gleiche Thema und ziehen da mit uns gemeinsam. Ja, ich lege die Informationen aus. Wer Fragen dazu hat, wen das Thema interessiert, wir sind ansprechbar. Wir kommen zu Ihnen vor Ort, um einfach gemeinsam zu schauen, was ist bei Ihnen möglich, weil Öko, fair heißt an jedem Ort einfach etwas anderes. Also wie geht sozial-ökologische Transformation in meinem Verantwortungsbereich und da miteinander drauf zu schauen, das ist sozusagen unser Anliegen, dafür stehen wir zur Verfügung und ja, gehen mit Ihnen gemeinsam auf die Suche, wie mögliche Antworten aussehen können.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.